Kein Verlag wollte im Jahr 2005 das Buch von William Paul Young drucken, Die Hütte des Scheck. Wir möchten heute darüber reden, über dieses Buch und warum es doch noch zu einem Erfolg geworden ist. Übrigens nicht nur in den USA, wo mittlerweile 6,5 Millionen Mal dieses Buch über den Ladentisch gegangen ist, sondern auch hier in Deutschland ist es eingestiegen auf der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 15. Wir sprechen über dieses Buch heute bei Kalando. Ich bin Harry Weiß. Herzlich willkommen. Was ist dran am Hype, den das Buch The Shack, die Hütte im amerikanischen Raum ausgelöst hat? Wie missionarisch ist das Buch, das in Deutschland in einem esoterischen Verlag erschienen ist? Und vor allem, wer sollte es lesen? Diesen und anderen Fragen gehen wir heute bei Kalando nach. Wir, das sind
Katrin Faludi,
Andreas Odrich
und Simone Wagner.
Genau, Simone, du bist aus der Fernsehredaktion hier zu uns gestoßen. Das heißt, bei Fernsehens, beim ERF liest man auch Bücher.
Aber sicher doch, natürlich. Man muss doch wissen, was passiert.
Warum hast du Die Hütte gelesen?
Weil ich es einfach total spannend fand. Schon als ich hinten gelesen habe, um was es geht, dachte ich, wow, genau, das muss ich lesen.
Hast du das Buch schon auf Englisch gelesen oder erst jetzt, als es in Deutschland erschienen ist?
Ich habe es erst auf Deutsch gelesen.
Du hast es auf Deutsch gelesen, aber gehörst dann sozusagen zu den Erstlesern wahrscheinlich dieses Werkes. Katrin, warum hast du Die Hütte gelesen?
Ich bin im Internet darauf aufmerksam geworden. Ich habe gesehen, aha, ein christliches Buch in den USA auf Platz 1 der Bestsellerliste. Das ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Und habe mir dann den Klappentext im Internet sozusagen durchgelesen und dachte, das klingt sehr interessant, das möchte ich auf jeden Fall mal lesen. Hab's dann auf Englisch auch gelesen.
55 Wochen war es in den USA auf Platz 1 der Bestsellerliste in der New York Times. Mittlerweile ist es immer noch drauf auf den Bestsellerlisten. Trotzdem so der erste Hype, das erste, was es ausgelöst hat in Amerika, ist so ein bisschen abgeschwappt jetzt. Mittlerweile ist es in Deutschland zu einem Erfolg geworden schon. Da fängt es gerade an. Vor einer Woche ist es erschienen und jetzt eben auf Platz 15 der Spiegel-Bestsellerliste. Ich glaube, das ist ein Erfolg, oder?
Auf jeden Fall.
Andreas, erschienen ist dieses Buch in einem esoterischen Verlag und nicht in einem frommen Verlag. Eigentlich ist es aber ein Buch, das einen frommen Inhalt hat und das sogar ein evangelikaler Autor, zumindest im weitesten Sinn, geschrieben hat. William Paul Young, nämlich zu ihm gleich mehr. Was hältst du als ERF-Chefredakteur vom Radiobereich davon, dass ein frommes Buch in einem esoterischen Verlag erscheint?
Naja, wenn man bedenkt, dass der esoterische Verlag Allegria oder Allegria, wie man ihn dann immer aussprechen mag, zur Ullstein-Gruppe gehört, dann ist das ja schon wieder eine weit gespannte Geschichte. Also offensichtlich haben sich diejenigen, die dort im Verlag Verantwortung tragen, Gedanken gemacht und haben gesagt, Esoterik, das ist im weitesten Sinne eine Ecke, wo Menschen zu Büchern greifen, die sich für religiöse Themen interessieren. Und da scheint dieses Buch Die Hütte aus deren Sicht besser hineinzupassen, als wenn es vielleicht, in einem theologisch ausgewiesenen Fachverlag oder Fachsegment erschienen wäre, wo wahrscheinlich keiner zugegriffen hat. Esoterik ist populär. Die Menschen beschäftigen sich damit, fast alle. Und so gesehen ist so eine fromme Geschichte dort, finde ich, genau an der richtigen Adresse.
Vor allen Dingen finden es dort die Leute, die wahrscheinlich nie in eine christliche Buchhandlung gehen würden. Und jetzt steht es einfach im Regal und es steht tatsächlich überall. Ich habe 3 Wetzlarer Buchhandlungen gecheckt. In allen 3 ist dieses Buch zu finden. Man muss es nicht bestellen, sondern man bekommt es tatsächlich so. Die evangelische Medienzeitschrift Pro hat über dieses Buch geschrieben, dieses Buch verändert. Es nimmt dem Zweifler die Zweifel, dem Traurigen die Trauer und es gibt dem Hoffnungslosen neue Hoffnung. Ob ihr das so bestätigen könnt, wie Pro das geschrieben hat, das klären wir gleich. Vorher werden wir uns natürlich auch mit dem Inhalt dieses Buches ausführlich beschäftigen. Katrin, du wirst uns gleich den Inhalt erzählen. Vorher gibt's Kay Gaunt mit Der Welt von 1000 Wegen. Er, nämlich Gott, bringt dich nach Hause, haben Kay Gaunt und Mark Clear da gesungen. Und das passt irgendwie auch zu dem Buch von William Paul Young. William Paul Young wollte seinen Kindern zu Weihnachten eine besondere Freude machen und deshalb hat er ein Buch geschrieben, nämlich einen Roman, in dem es um die Liebe Gottes zu den Menschen geht. Young trieb eine Frage um, die gehört zu den Kernfragen der christlichen Fragen überhaupt, nämlich, wie kann Gott Leid zulassen? um das Buch dann einem größeren Leserkreis zugänglich zu machen, weil nämlich Freunde, die das gelesen haben, gesagt haben, das ist ein tolles Buch, das sollte unter die Leute, gründete er mit eben diesen Freunden, zwei davon, einen kleinen Verlag, Windblown Press. Und der brachte die Hütte in den USA heraus. Das war nötig geworden, weil nämlich niemand die Hütte verlegen wollte. Nur durch Mund-zu-Mund-Empfehlungen und Internetforen entwickelte sich das Buch dann zum meistverkauften christlichen amerikanischen Bestseller im Jahr 2008. Katrin, du hast diesen Hype auf dieses Buch verfolgt. 6,5 Millionen Exemplare sind über den Ladentisch gegangen in den USA. Das haben wir eben gesagt. Warum, wie erklärst du dir das? Warum kaufen dieses Buch so viele Menschen?
Ach du liebe Zeit, ich denke, dass es eine Geschichte ist, die ganz viele Grundfragen, die wir haben, auf jeden Fall beleuchtet. Wer ist Gott? Was hat Gott mit mir zu tun? Welche Beziehung hat Gott zu den Menschen? Das sind eben Dinge, nach denen die Leute sich immer noch fragen und die dieses Buch in einer, finde ich, ungewöhnlichen Art und Weise behandelt. Und da es sich eben auch durch Empfehlungen weiter verkauft hat, Ich lese auch gerne ein Buch, bei dem jemand sagt, das musst du unbedingt lesen, das finde ich super, das hat mich überzeugt. Und ich denke, dann ist das schon ein Weg, wie sich das verbreiten kann.
Was mir William Paul Young sehr sympathisch macht, ist, dass er Kanadier ist von Geburt aus. Er ist auch Missionarssohn, ist in Papua-Neuguinea aufgewachsen, war selbst viele Jahre lang Mitarbeiter einer christlichen Gemeinde, hat aber auch als Büroangestellter und Nachtportier in Hotels gearbeitet. Er hat 6 Kinder zusammen mit seiner Frau, lebt in Happy Valley im US-Bundesstaat Oregon. So viel zu den Fakten, die wir wissen über William Paul Young. Auf den Fotos, die wir zu sehen bekommen und auf den Videos, sieht man ihn eigentlich immer nur lachen. Also es scheint ein Mensch zu sein, der Freude kennt, der Spaß hat am Leben und der eben sagt, ich möchte meinen Kindern mit dieser Geschichte etwas mitgeben. Inzwischen hat er sozusagen ganz viele Kinder, nämlich ganz viele Leser dieses Buches. Jetzt wird es aber Zeit für den Inhalt. Katrin, jetzt bist du wieder gefragt.
Ja, du hast ihm gesagt, dass William Paul Young ein Mann ist, der sehr viel lacht. Und in dieser Geschichte geht es erstmal um gar nichts Lustiges. Es geht darum, dass der Familienvater Mac bei einem Familienausflug seine jüngste Tochter verliert. Die wird entführt und in einer Hütte mitten im Wald in den Bergen in Oregon wird dann das Kleid von ihr gefunden, blutgetränkt. Aber das Kind taucht nie wieder auf und man geht davon aus, dass es ermordet wurde. 3 Jahre später steckt Mac immer noch in dieser Depression nach dem Tod seines Kindes. Und dann findet er in einem Winter plötzlich einen geheimnisvollen Brief in seinem Briefkasten von Gott. Und zwar ist dieser Brief mit Papa unterschrieben. Und das ist der Kosename, den die Frau von Mac für Gott hat, was außerhalb der Familie niemand weiß. Und daher ist Mac sich erstmal ziemlich sicher, dass das von Gott sein muss, nach längerem Überlegen.
Und trotzdem zweifelt er ja auch.
Also er zweifelt erstmal, natürlich.
Kann das wirklich sein? Oder erlaubt sich jemand einen schlechten Scherz mit mir? Oder ist es vielleicht sogar der Mörder meiner Tochter, der mich einlädt, in diese Hütte zu kommen? Genau, und bei dieser Hütte ist ja auch dieses Unglück passiert, von dem wir nicht genau wissen, was sein wird. Und dann geht er hin?
Ja, nach all diesen Gedanken hat er sich dann entschlossen, sich auf den Weg zu machen, um diese Hütte aufzusuchen und Gott zu treffen, wo Gott ihn dann eben eingeladen hat, um ein Wochenende mit ihm zu verbringen. Und auf dem Weg dorthin macht er sich natürlich noch weitere Gedanken. Er ist einerseits neugierig, er kann sich natürlich nicht vorstellen, wie wird mir Gott jetzt entgegenkommen oder wie wird er aussehen. Und andererseits ist er unheimlich wütend natürlich, weil er sagt, wie kann ein Gott, der von sich selber behauptet, er sei ein liebender Gott, was er in der Gemeinde, in der Kirche immer beigebracht bekommen hat, wie kann dieser Gott Leid zulassen? Wie kann er es zulassen, dass ein 6-jähriges Kind einfach so ermordet wird? Sinnlos und genau, das kann er einfach nicht verstehen. Und dann trifft er eben an diesem Ort wieder ein und macht sich auf den Weg.
Er macht sich auf den Weg und jetzt hören wir mal rein in die Geschichte, die Hütte, die gibt's nämlich natürlich auch als Hörbuch. Johannes Steck hat das gelesen. Johannes Steck ist Schauspieler und wir hören jetzt einfach mal rein in die Geschichte der Hütte.
Nachdem der Pfad ein paar Windungen gemacht hatte, gelangte Mac plötzlich auf eine Lichtung. Und dort, am unteren Ende des zum See hin abfallenden Hanges, sah er sie wieder. Die Hütte. Äußerlich schien sich nichts verändert zu haben, außer dass die Bäume winterlich kahl standen und die Umgebung unter einer Schneedecke lag. Die Hütte selbst sah tot und leer aus. Aber als Mac sie anstarrte, schien sie sich für einen Moment in ein böses Gesicht zu verwandeln, das zu einer dämonischen Grimasse verzerrt herausfordernd zurückstarrte. Mac ignorierte die Panik, die in ihm hochstieg, und brachte entschlossen die letzten 100 Meter hinter sich. Dann stand er auf der Veranda vor der Tür. Die Erinnerungen und das Entsetzen, das er damals empfunden hatte, stürzten auf ihn ein, und er zögerte, bevor er die Tür aufstieß. »Hallo?« rief er nicht sehr laut. Er räusperte sich und rief erneut, lauter jetzt. »Hallo? Ist da jemand?« Seine Stimme hallte aus der Leere im Inneren der Hütte wieder. Jetzt fasste er Mut und trat über die Schwelle. Dort blieb er stehen. Während seine Augen sich an das Dämmerlicht gewöhnten, ging er vorsichtig in den Hauptraum der Hütte. Er erkannte den alten Tisch und die Stühle wieder. Macs Blick wurde magnetisch von jener Stelle angezogen, die er nicht anzuschauen wagte. Obwohl ein paar Jahre vergangen waren, ließ sich der verblasste Blutfleck bei dem Kamin, wo sie Missys Kleid gefunden hatten, noch deutlich erkennen. »Es tut mir so leid, mein Schatz.« Seine Augen füllten sich mit Tränen. Und dann brach es aus seinem Herzen hervor wie eine Springflut. Die aufgestaute Wut schoss durch die Felsenschluchten seiner Gefühle. Er schaute zum Himmel und schrie seine quälenden Fragen hinaus. »Warum? Warum hast du das zugelassen? Warum sollte ich hierher kommen? Von allen Orten, wo wir uns hätten treffen können, warum hier? Reicht es dir nicht, mein Kind getötet zu haben? Musst du jetzt auch noch mit mir spielen?« In blindem Zorn packte Mac einen Stuhl und schleuderte ihn gegen das Fenster, so dass es zu Bruch ging. Mac griff sich eines der Stuhlbeine und schlug damit alles kurz und klein. Keuchend und stöhnend vor Verzweiflung und Wut drosch er auf diesen schrecklichen Ort ein. »Ich hasse dich, Gott!« stieß er hervor. Als die Wut nachließ und Schmerz und Trauer wich, mischte sich eine neue Welle der Sorge mit seiner Verwirrung. »Also, wo bist du? Ich dachte, du willst dich hier mit mir treffen.« »Hier bin ich, Gott. Und du?« »Du bist nirgendwo. Nie warst du da, wenn ich dich brauchte.« »Nicht, als ich ein kleiner Junge war. Nicht, als ich Missy verlor. Und jetzt auch nicht. Ein feiner Papa bist du.« Mac saß schweigend da. Die Leere dieses Ortes drang ihm in die Seele. Das Gemisch aus unbeantworteten Fragen und weit hervorgeholten Anklagen sank mit ihm auf den Fußboden und versickerte dann langsam in einer Grube der Trostlosigkeit. Die große Traurigkeit schloss sich um ihn, und das erstickende Gefühl war ihm geradezu willkommen. Diesen Schmerz kannte Mac, fast wie einen alten Freund. Er blickte hoch zu den Dachbalken. »Mir reicht es, Gott«, flüsterte er. »Ich kann nicht mehr.« »Was hat es für einen Sinn, nach dir zu suchen?« Damit ging er hinaus. Mac war fest entschlossen, niemals wieder Gott zu suchen. Wenn Gott ihn wollte, dann würde Gott nach ihm suchen müssen. Er zog den Brief, den er in seinem Briefkasten gefunden hatte, aus der Tasche und riss ihn in kleine Fetzen, die er langsam durch seine Finger gleiten ließ. Ein kalter Wind war aufgekommen und trug sie davon. Mac stieg von der Veranda, ein müder alter Mann. Und mit schweren Füßen und einem noch schwereren Herzen machte er sich auf den Rückweg zum Auto.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, wir sind jetzt mittendrin in der Geschichte, weil Mac hat ja die entscheidende Frage gestellt, die wahrscheinlich viele Menschen bewegt. Wie kann Gott eben dieses Leid überhaupt zulassen? Dieses Leid, das mir persönlich geschieht. Und kann denn ein Gott der Liebe, ein liebender Gott überhaupt Leid zulassen? Ich glaube, das sind so Fragen, die tatsächlich uns entgegenschlagen, auch wenn wir versuchen, über Gottes Liebe zu reden, die immer wieder kommen und wo Menschen uns erzählen. Ich hatte das neulich mit einer Journalistenkollegin einer Zeitung, die gesagt hat, also wenn ich das Leid sehe, was um mich rum passiert, dann kriege ich eine richtige Wut auf meinen freikirchlichen Nachbarn, der immer nur fröhlich beschwingt durchs Leben läuft und so tut, als gäbe es überhaupt gar nichts Schlimmes in seinem Leben. Und ich denke, es gibt es eben doch. Und ich kann an diesen Gott, dieses freikirchlichen Menschen, nicht glauben. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir ein schlechtes Bild abgeben für Nichtchristen, dass die dann sagen, aufgrund von Katrin Faludi oder Simone Wagner oder Andreas Udrich oder Harry Weiß kann ich nicht mehr glauben. Trotzdem denke ich, das ist eine Frage, mit der wir umgehen müssen. Und an diesem Punkt hat es mir tatsächlich Spaß gemacht, weiterzulesen, weil ich dachte, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Was kommt denn, Simone?
Also eben, ich finde es total spannend, weil ich diese Frage total gut nachvollziehen kann. Also ich finde, es ist nicht nur eine Frage, die Leute haben, die nicht an Gott glauben, sondern ich habe mir die Frage auch schon ganz oft gestellt und ich habe mit dieser Frage oft auch sehr, sehr große Probleme. Und deshalb konnte ich mich mit der Hauptperson sehr gut identifizieren, weil ich oft das Gefühl hatte, der spricht mir total aus der Seele und deshalb war ich auch total gespannt, wow, wie geht das jetzt weiter? Und fand es krass, was er dann in dieser Hütte da so gesehen hat, wie Gott ihm entgegengekommen ist. Das fand ich cool.
Das ist ja vielleicht auch interessant, dass Menschen, die Gott nicht kennen, oft denken, man kann gar nicht so mit Gott umgehen, wie dieser Mac das macht, auf eine sehr unbeschwerte Art und Weise und auf eine sehr direkte Art. Also er wirft Gott ja richtig Sachen vor, ist auch durchaus zornig über seine eigene Lebenssituation. Und ja, Katrin, hat dir das gefallen?
Ich fand das sehr gut, weil ich finde, das ist auch eine Art, mit der ich manchmal mit Gott umgehe. Wenn ich wütend auf Gott bin wegen irgendwelchen Dingen, dann finde ich, darf ich das auch sein. Ich denke, Gott kann das ab, er ist Gott und ich bin ein kleiner Mensch. Und deshalb fand ich das sehr gut zu lesen in diesem Buch, dass eben diese Gefühle von Mac auch so rüberkommen, wo ich eben auch, wie Simone gerade sagte, da habe ich mich selbst auch wieder erkannt und auch diesen anklagenden Ton. Ich habe jetzt selber solches Leid nicht erlebt bisher, wer weiß, was kommt, aber wo ich dann eben dachte, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich finde das auch absolut nicht viel am Platz.
Andreas.
Ja, also es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass in der Literatur solche Dinge vorkommen und in Frage gestellt werden. Welche Rolle spielt Gott? Wie kann er Dinge zulassen? Eine Journalistin, die mal den ERF besucht hat, hat festgestellt, eine säkulare Journalistin, in jedem Studio liegt ja da eine Bibel. Das tut sie tatsächlich. Und wenn wir jetzt die Bibel, die hier liegt, aufschlagen würden, dann würden wir auf die Psalmen treffen. Und da haben wir genau die gleiche Situation, dass in diesen Psalmen ja sehr oft geklagt wird, dass Gott Dinge zulässt und nicht abwendet, dass Menschen unter dieser Last zerbrechen. Und dann gibt es in diesem Psalm natürlich auch wiederum die Wendung, dass dann jemand sagt oder der Psalmbeter sagt, aber dennoch glaube ich oder aber dennoch vertraue ich. Aber wenn ich die Bibel so nehme, dann lese ich daraus, ich darf das sagen. Ich darf das Gott sogar sehr hart sagen. Gott hält das aus. Gott bindet das sogar ein in seine heilige Schrift. Von daher ist es gar nicht so abwegig, dass dieser Mensch, oder besser gesagt, nein, in diesem Fall William Paul Young als Autor, seinen Protagonisten diese Fragen stellen lässt.
Wenn wir davon ausgehen, dass Gott uns ohnehin durch und durch kennt und besser kennt, als wir uns selber kennen, dann würde es auch kaum Sinn machen, ihm etwas vorspielen zu wollen. Und ich denke, mit Wahrheit und mit ehrlichen Fragen kann Gott umgehen. Genau das sagt die Bibel auch. Der Hütte wird ja vorgeworfen, an manchen Punkten sei sie gar nicht so biblisch. Ob wir das so sehen oder nicht, das würde mich natürlich interessieren. Und darüber reden wir gleich nach der nächsten Musik. Gerade in Deutschland, im Land der Dichter und Denker, ist es ja oft so, wenn wir etwas nicht verstehen, dann kritisieren wir es erst einmal. Und es gibt tatsächlich theologische Fragen, die nicht ganz leicht zu klären sind, die wir nicht leicht verstehen, auch als Christen nicht. Ein Thema, das muss in der Hütte natürlich vorkommen, wenn es eine Begegnung mit Gott gibt, ist die Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da hat sich Paul Young erlaubt, das ziemlich frei zu behandeln. Ja, jetzt würde mich mal interessieren, wie macht er das, Katrin? Du nickst gerade mit dem Kopf.
Ja, war ich auch sehr überrascht. Es gibt diese Stelle, wo Mac an die Tür klopft und vorher noch sich überlegt, wie kann ich denn Gott überhaupt gegenübertreten? Darf ich, wie muss ich ihn ansprechen? Dann fliegt die Tür auf und ihm kommt eine große, dicke, afroamerikanische Frau entgegengeflogen, nimmt ihn erstmal in die Arme, knuddelt ihn durch und lädt ihn dann zum Essen ein, sozusagen. Das ist Papa. Sie sagt dann eben, du kannst mich Papa nennen, wie auch immer du willst. Das ist die Figur für Gott. Dann kommt ein arabisch aussehender Zimmermann dazu, der dann so für die Gartenarbeit und so weiter zuständig ist und ja so ein Schuppen ein bisschen was macht und stellt sich als Jeshua vor. Du kannst doch Jesus zu mir sagen, nach der Art. Und zuletzt gibt es dann noch ein etwas ätherisches, asiatisch aussehendes Wesen, das sich Sarayu nennt. Und das ist das Bild für den Heiligen Geist. Also es treten drei Personen ihm gegenüber.
Also drei Personen, die dann auch charakterisiert werden und die auch gewisse Eigenschaften haben. Allesamt sind das Eigenschaften, die auch wir so Vater, Sohn und Heiligen Geist eben zuordnen würden. Simone, fandst du das ungewöhnlich oder war das für dich nachvollziehbar?
Ich musste erstmal total lachen, als ich das gelesen habe, aber fand es total cool. Weil ich dachte, und das Erklären, ich glaube, Papa erklärt es auch, warum er ihm so entgegentritt, weil Gott sein, ja, doch schon sehr eingefahrenes und eingeschränktes Gottesbild einfach mal durchbrechen will. Und dann hat sich Gott überlegt,
also das von Mac.
Genau, das von Mac. Wie mache ich das am besten? Ich komme so, wie du mich so überhaupt nicht erwartest. Und mir ging das auch ein bisschen so. Und das fand ich sehr spannend, mich auf diese, es ist ja nur ein Bild, es ist eine Allegorie, es ist ja nicht die Bibel. Also ich fand es spannend, mich mal auf diese Gedanken einzulassen. Was ist, wenn Gott so ganz anders ist, als wie ich ihn mir eigentlich immer so vorgestellt habe?
Es ist ja nicht die Bibel, hast du jetzt gesagt. Andreas, das wirst du natürlich auch bestätigen.
Ja.
Sonst kriegen wir hier ein Problem wahrscheinlich inhaltlich, wenn wir sagen, das ist jetzt Wort Gottes, das ist die Bibel. Trotzdem ist es ja so, dass sich Leute in der Literatur immer wieder Gedanken gemacht haben, wie könnte Gott denn aussehen, wie könnte Gott erscheinen. Ein Beispiel ist gerade, dass Gott in Stuttgart im alten Schauspiel als Johannes Hesters erscheint, der nämlich im Jedermann die Rolle Gottes spielt sozusagen. Und Johannes Hesters ist natürlich der alte Opa, der dann im weißen Kleid kommt und hinterher von der Bühne runtergeführt wird. Da könnte man ja auch sagen, da ist Gott nicht umfassend dargestellt. Und selbst wenn Gott ein alter Mann wäre, könnte er wahrscheinlich noch alleine von der Bühne gehen und müsste da nicht irgendwelche fremde Hilfe haben und auch kein Krückstock oder irgendetwas. Paul Young benutzt ja tatsächlich Bilder, um Gott zu beschreiben. Hältst du das für zulässig, trotz alledem?
Ich halte es deshalb für zulässig, weil es handelt sich hier um einen Roman. Und hier hat sich der Autor Gedanken gemacht, wie er dieses Thema, dass ein Mensch Gott begegnet, in irgendeiner Form aufbereitet. Ich muss deshalb jetzt nicht unbedingt die Figuren mögen, die da auftreten, wie wir sie jetzt hier schon beschrieben haben und dann für Gott, Jesus und den Heiligen Geist stehen. Aber ich finde genau diesen Gedanken spannend. Wir können Gott als Menschen ohnehin ganz, ganz unzulänglich nur darstellen, wenn überhaupt. Und hier diesen Kunstgriff zu wagen, dass da mal der so eine schwarze Mama auftritt, das finde ich durchaus zulässig. Jeder muss dann für sich als Leser entscheiden, ob er das gelungen oder weniger gelungen findet. Aber grundsätzlich zu sagen, Kunst darf so etwas nicht, das halte ich für verfehlt. Ich denke an die Fenster von gotischen Kathedralen beispielsweise oder an viele, viele Abbildungen, an die wir uns gewöhnt haben, wie die Bibel, wie Christus dargestellt wird. Ja, das sind im Grunde genommen alles mittelalterliche Figuren. Das ist genauso falsch. Nur für uns sind die, dadurch, dass sie so historisch sind, irgendwie auf eine gewisse Weise unantastbar, wenn nicht sogar heilig geworden. Das ist genauso hinterfragbar. Die Menschen der Bibel haben eben nicht ausgesehen, wie im Mittelalter von Mitteleuropa man dann rumgelaufen ist, viele Jahre später.
Hinzu kommt ja, dass William Paul Young sich überlegt hat, wie bringe ich meinen Kindern Gott nahe? Also ich glaube, das war so der Hintergrund, den er hatte. Und dann eben auch jetzt, wie bringe ich es meinen Lesern nahe? Er hat das Buch ja noch ein bisschen überarbeitet, auch zusammen mit anderen, bevor es dann wirklich zu diesem großen Erfolg geworden ist. Und ich denke schon, dass es heute eine sehr zeitgemäße Art ist, einfach von Gott zu erzählen. Das haben wir auch in verschiedenen Seminaren schon gelernt, dass ja heute diese Wahrnehmung oder diese Wahrheit, einfach, dass man sagt, hier in der Bibel steht und das musst du jetzt glauben, so funktioniert es nicht mehr, sondern ich möchte eine Geschichte erzählt bekommen, ich möchte sehen, ob sich das in einem Leben auswirkt und dann möchte ich sagen, ja, dieser Mensch, Katrin Faludi, du sitzt mir gerade gegenüber, dieser Mensch ist für mich vertrauenswürdig und das, was er lebt, das halte ich deshalb für richtig, weil ich eben glaube, diesem Menschen kann ich vertrauen. Und wenn der mir von Gott erzählt, dann könnte auch etwas dran sein an der Sache mit Gott. Das ist der Weg von William Paul Young und ich glaube eben, das ist sehr zeitgemäß, oder Katrin?
Ich denke auch, dass es sehr zeitgemäß ist, weil es eben eine persönliche Schilderung ist, eben auch aus dem Also man bekommt die Figur von Max sehr nahe gebracht und das ist ja eigentlich auch eine Sache, die in Büchern sehr häufig passiert, dass man sich mit einer Figur dort identifizieren kann, aber man kann selbst entscheiden, wie weit man sich identifiziert damit und wie weit man das annimmt, was man dort liest.
Simone, wie kommt dir Gott in diesem Buch entgegen?
Absolut liebevoll und leidenschaftlich.
Würdest du sagen, dass das mit dem, was du von Gott weißt, zum Beispiel aus dem Bibellesen, übereinstimmt? Kriegst du das übereinander?
Oder? Ja, kriege ich übereinander. Sogar noch... Doch, muss ich sagen. Also aus allen Ecken irgendwie quoll für mich so Liebe den Menschen gegenüber. Und das fand ich total gut ausgedrückt in diesem Buch. Und das finde ich auch in der Bibel wieder. Überall, eigentlich ist die Bibel eine Liebesgeschichte zwischen Gott und den Menschen. Und ich finde, das wird hier sehr plastisch ausgearbeitet.
Würdest du sagen, die Hütte kann die Bibel ersetzen?
Oh, nein.
Okay, warum nicht?
Nein. Es ist Kunst, wie Andreas Odrich auch schon gesagt hat, und es behandelt einen Aspekt oder ein paar Aspekte von Gott, aber wirklich eine theologische Abhandlung ist es selbstverständlich nicht. Es fehlen ganz wichtige Dinge und da brauche ich natürlich die Bibel. Das ist die Grundlage unseres Glaubens.
Katrin, die Hütte, würdest du sagen, das ist zwar nicht die Bibel, aber es kann einem Menschen, der sich bisher nur vage für Gott interessiert, helfen, auf die Suche zu gehen nach Gott, Gott begegnen zu wollen und vielleicht sich auf diese Begegnung einzulassen?
Auf jeden Fall. Also als ich das gelesen habe, habe ich eben das Gefühl gehabt, da erklärt mir jemand schon mal in kleinen Schritten wichtige Kapitel oder wichtige Aspekte der Bibel. Und für jemanden, der bisher dachte, naja, die Bibel ist ein verstaubtes Buch, das hat mit mir nichts zu tun, daran glaube ich nicht, der aber diese Geschichte gelesen hat und gesagt hat, ach guck mal, aus dem Blickwinkel habe ich das noch nie betrachtet, so wusste ich das noch gar nicht. Ich denke, so jemand würde die Bibel wahrscheinlich doch nochmal in die Hand nehmen und würde ich mir so wünschen, zum Beispiel einfach mal ein bisschen kapitelweise durchzugehen, zu gucken, was spricht ihr denn hier an und was kann ich dazu in der Bibel finden. Also ich denke, das Buch kann auf jeden Fall Türen zur Bibel öffnen.
Und das Buch spricht ja ganz viele Probleme an, mit denen wir Menschen uns konfrontiert sehen. Was ist so für euch das Kapitel, wo ihr sagt, das ist jetzt so das Thema, das hat mich am meisten interessiert und das hat William Paul Young für mich gut beantwortet oder vielleicht eben auch da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht.
Ich sag das mal so, für mich, ich kann das so, also ich finde, wie gesagt, das, was wir eben besprochen haben, diesen mutigen Schritt, da einfach mal die Dreieinigkeit etwas ungewöhnlich auftreten zu lassen in diesen Figuren, die ich zunächst nicht so unbedingt im Kopf habe, nun gut, bei Jesus vielleicht am allerersten oder am allermeisten, das finde ich einen mutigen und pfiffigen Schritt. Mir ist hier an diesem Buch noch etwas anderes aufgefallen. Das sind ja, ich weiß gar nicht, müsste ich mal nachzählen, wie viel Kapitel genau, 18, 20 oder noch ein bisschen mehr, wie dem auch sei. Auf jeden Fall ist jedem Kapitel etwas vorangestellt. Da hat nämlich der Autor nochmal bewusst sogenannte Aphorismen, tiefgehende Sinnsprüche, zitiert und daran merkt man, sei es hier zum Beispiel von Albert Einstein oder T.S. Eliot, wie es bei Kapitel 11 ungefähr der Fall ist, da schreibt, hat er zum Beispiel das Einstein-Zitat, wer es unternimmt, auf dem Gebiet der Wahrheit und der Erkenntnis als Richter aufzutreten, scheitert am Gelächter der Götter, so formuliert das Einstein. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, über die ich tief und lange nachdenken kann. Gut, das hat jetzt noch nichts direkt mit der Romangeschichte als solches zu tun, aber ich finde das sehr interessant und sehr gut und kommt, glaube ich, in der angloamerikanischen Literatur sogar öfter vor, dass man bestimmten Abschnitten von Büchern Aphorismen voranstellt. Das zeigt ja auch William Paul Young. Lädt zum Nachdenken ein.
Es gibt ja eine ganz interessante Begebenheit, nämlich da geht es darum, dass der Mac Jesus erzählt, dass er Christen einfach nicht nur mag, weil er auch Schwierigkeiten mit ihnen hat, erklärt das dann auch, warum. Und dann sagt Jesus, er sei auch kein Christ. Oder vielleicht kann man die Linie ein bisschen ausziehen noch. Also Jesus ist auch nicht besonders religiös. Katrin, wie gehst du mit solchen Sachen um?
Ich persönlich habe mich darüber sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Ich weiß auch, dass man sich sehr daran stoßen kann, aber ich glaube, ich habe verstanden, was der Autor mir damit sagen möchte. Und zwar, dass es eben nicht die Religion, nicht die Dogmen, nicht die Institution Kirche ist, die Jesus den Menschen nahebringen möchte, sondern er möchte sie zu sich als Person einladen. Er möchte sagen, komm zu mir, denn ich bin der Sinn der ganzen Kirche. Gott ist der Sinn der ganzen Kirche. Es geht um mich. Und ja, dass er da eben gewisse Hierarchien zum Beispiel in Frage stellt, die in Kirchen durchaus zu finden sind, oder Leute, die eben in die Kirche gehen und sagen, ja, ich bin Christ, weil ich in die Kirche gehe. Das ist nicht der Sinn der Sache, sondern er möchte wirklich, also William Paul Young möchte den Leser wirklich gezielt zu Jesus hinführen.
Also da spricht er ja eigentlich nicht gegen Gemeinde, auch wenn man das zunächst vermuten könnte, sondern er spricht gegen ein totes Christsein und sagt, es kommt eigentlich auf die Begegnung mit Jesus Christus an. Und da ist er ja ziemlich paulinisch sogar, William Paul Young, indem er nämlich sagt, es kommt darauf an, in Christus zu sein. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist Neues geworden, heißt es im zweiten Brief der Korinther von Paulus. Und das würde William Paul Young so sagen. Und das kommt in der Hütte so vor. Simone, was ist dein Kapitel?
Das schließt da eigentlich so ziemlich dran. Und zwar, das fand ich einen überraschenden Satz. Gott ist ein Verb. Also es hört sich ein bisschen philosophisch an, das Ganze war es auch. Aber das beschreibt es so schön, dass es Gott da nicht darum geht, also es knüpft daran an, im Alten Testament stellt sich Gott vor, ich bin der, ich bin. Und ganz oft denken wir so, ich habe es jetzt kapiert in meinem Christsein, so und so funktioniert das Christsein, und machen aus irgendeiner Handlung plötzlich ein Ritual und dann wird es irgendwie so festgeschrieben und so, das ist jetzt Glaube. Aber dagegen lehnt sich hier dann Jesus in dieser Geschichte auf und sagt, nee, ich bin kein Substantiv, ich bin nichts Festes, sondern die Beziehung zu mir, zu Gott, die ist fließend, die ist Beziehung, die verändert sich immer wieder. Und etwas, was früher richtig war und gut war, muss jetzt nicht unbedingt immer noch richtig sein. Es kann sein, dass sich es verändert hat. Du hast dich verändert und die Beziehung verändert sich dadurch. Und das fand ich total spannend. Also Gott ist ein Verb.
Da schließt sich vielleicht jetzt auch an, dass man diesem Buch ja auch vorwirft. Man sagt, das ist nicht allumfassend genug. Es behandelt nicht wirklich jede theologische Frage, die wir so gerne beantwortet haben wollen. Und es ist auch nicht vielleicht nicht überall tief genug, vielleicht auch nicht überall ganz klar. Paulus sagt auch an anderer Stelle, das ist das zweite Mal, dass wir Paulus zitieren heute bei Galando, unser Wissen ist Stückwerk. Und vielleicht ist es ja auch so, dass William Paul Young die eine oder andere Passage in 5 oder in 10 Jahren anders formulieren würde, wie uns das manchmal auch passiert, weil wir uns eben weiterentwickeln, Andreas.
Außerdem wäre das einfach eine Überforderung für so ein Buch. Bitte, der Mann hat, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, also 18 Kapitel geschrieben auf rund 280 Seiten. Die Bibel ist umfangreicher, die Bibel ist größer und ein viel dickeres Buch. Und selbst wenn man die komplett durchgelesen hat, dann bleibt das Wissen, wie es bei Paulus heißt, immer noch Stückwerk. Das wäre eine viel zu hohe Messlatte, dies an so einen Roman anzulegen und einfach zu sagen, der muss jetzt die ganze Heilsgeschichte, alle theologischen Richtigkeiten und Wahrheiten zwischen diesen beiden Buchdeckeln vereinen. Das kann er einfach gar nicht.
Wir Christen möchten dieses Buch natürlich als missionarisches Instrument, ich sag's bewusst mal so, begreifen. Ob es trotzdem vielleicht ein bisschen mehr sein könnte, das klären wir nach der nächsten Musik. Das war Michael W. Smith und er hat zu diesem Buch gesagt, dieses Buch hat mich zu Tränen gerührt. Also Amerikaner lesen dieses Buch gerne, obwohl es auch kritische Stimmen gibt. Wir haben die Kritik angesprochen, die diesem Buch entgegenschlägt, sind uns aber trotzdem, glaube ich, einig, das ist ein gutes Instrument. Und ich persönlich halte es sogar für gut, dass es in einem esoterischen Verlag erschienen ist, weil es eben so Leute entdecken, die es vielleicht sonst nicht entdecken würden. Interessant finde ich die Tatsache, dass in den USA das Nicht-Christen gekauft haben, dieses Buch, um es Christen zu schenken und um ihnen zu sagen, dieses Buch musst du lesen, weil da so viel Gutes über Gott drin steht. Wenn das bei uns auch passiert, ich hätte nichts dagegen, dass irgendjemand meiner nicht-christlichen Freunde mir dieses Buch schenkt, obwohl ich es natürlich schon gelesen habe, aber ich kann es ja nochmal lesen. Zum Beispiel könnte man dieses Buch im Hauskreis lesen. Sollte man das tun oder lieber nicht? Was sagt ihr?
Na, da sag ich, das kommt insofern auf den Hauskreis an, wenn der gerne solche Dinge macht und mal sagt, wir behandeln mal ein paar Sitzungen oder Stunden oder Treffen über jetzt nicht direkt Bibelverse oder sonst etwas oder Bibelabschnitte, dann denke ich, da kann man ja eine ganze Menge rausholen. Also Leutchen, die sich in so einem Hauskreis versammeln und gern einen Roman lesen und sich damit mal ein paar Stündchen zurückziehen, da ist das auf jeden Fall ein idealer Anhaltspunkt. Ich bleib nochmal bei dem Beispiel oder bei der Sache mit dem Gottesbild. Darüber kann man ja dann hinterher trefflich reden. Wie stellst du dir eigentlich Gott vor? Rein äußerlich, aber auch von der Art, wie Gott handelt, wie Gott ansprechbar ist. Und da ist das doch ein hervorragender Ausgangspunkt. Und in diesem Sinne steckt da in diesen vielen Kapiteln einiges drin, wie ich finde.
Simone und Katrin, ihr nickt. Das heißt Zustimmung für das, was Andreas gesagt hat.
Ja, ich habe da schon an meinen eigenen Hauskreis gedacht, als ich das Buch gelesen habe, gedacht, ach, das könnte man auch mal vorstellen. Das ist ja schon so eine Art kleiner Glaubensgrundkurs an sich, dieses Buch. Es erklärt ja wirklich die wichtigsten Stationen des Christseins. Und dann habe ich gedacht, warum anstelle eines Glaubensgrundkurses, von denen es ja diverse gibt, nicht auch mal einen Roman? Ist doch auch mal eine schöne Sache.
Und mich hat's einfach fasziniert, weil ich bei manchen Sachen einfach gedacht habe, boah, ist das echt so? Steht das so in der Bibel? Und mich hat es eher dazu animiert, mal nachzugucken und nachzuschlagen und hat mich motiviert. Und dazu finde ich es echt richtig gut.
Und was würden andere Leute dazu sagen, die man kennt vor allem?
Genau. Gibt es denn irgendwas, was euch beim Lesen aufgefallen ist, wo ihr sagt, da ist mir beim Lesen etwas aufgegangen, was ich vorher so noch nicht gehört habe? Oder da ist mir Gott so begegnet, wie ich ihn mir gar nicht habe vorstellen können? Oder war das eher dann doch altbekanntes und gut verpackt?
Da war ganz viel Neues drin eigentlich oder Dinge, die ich schon mal gehört habe natürlich, aber die sich mir plötzlich in einem ganz anderen Licht dargestellt haben. Zum Beispiel habe ich dann selber natürlich mir auch die Frage gestellt, wie ist denn eigentlich mein Gottesbild? Wie nehme ich denn Gott überhaupt wahr? Und habe hier in vielen Dingen gelesen und dachte, ach, so ist das nochmal. Also es hat auch so mein eigenes Gottesbild nochmal ein bisschen wachgerüttelt. Oder auch es gibt eine Szene, wo Mac über Gott richten soll und da bin ich auch nachdenklich geworden, weil ich dachte, okay, wie oft klagt man denn Gott für Dinge an? Wofür soll Gott gerade stehen, wofür er gar nicht verantwortlich ist? Da steckt schon sehr viel drin.
Ja, ein Beispiel fand ich, es war auch nicht neu für mich, aber mir ist es wieder neu bewusst geworden. So dieses, dass Gott auch genießen kann. Also da ist so eine Stelle, da läuft er übers Wasser und dann fragt Mac noch so, hey, was hat denn das für einen Sinn? Überhaupt keiner, weil es ist total cool, hier übers Wasser zu laufen. Oder sie liegen zusammen und schauen in den Sternenhimmel und Jesus sagt, boah, ich könnte hier die ganze Zeit liegen und nur gucken, gucken, gucken. Und das fand ich so schön, weil ich dachte, also für mich ist Gott oft so streng und ja, und passt auf mich auf und weiß ich was, aber dass er mit mir auch Dinge einfach nur genießen will und Zeit mit mir einfach nur verbringen will und da sein will, das fand ich wieder ganz neu richtig schön.
Und auch das ist ja eigentlich ein biblischer Gedanke, denn es gibt auch eine Zeit zum Feiern, wie wir das aus dem Prediger wissen. Andreas, ja. Du wolltest auch noch was bemerken.
Ja, ich denke, man kann hier wirklich so, wenn man so einmal quer blättert, bin ich ja gerade auf eine Sache gestoßen, wo die Hauptperson so in Tränen ausgebrochen ist und das eigentlich gar nicht so richtig will und sich wie ein Idiot fühlt und dann sagt Gott, schätze niemals das Wunder deiner Tränen gering, sie können heilende Wasser sein und ein Strom der Freude. Manchmal sind sie die besten Worte, die das Herz sprechen kann. Das sind so ganz kleine Sachen. Das finde ich eigentlich schön, dass auf irgendwie so eine freundliche, fast zärtliche Weise solche Dinge hier ausgedrückt werden, dass man sagen kann, ja, das stimmt. Thema Weinen, so ein kleiner Teilaspekt, das ist bei Gott erlaubt, das ist möglich, das kann mir sogar helfen. Also ja, das finde ich jetzt auch wieder ganz spannend und sehr nett.
Roger E. Olsen, ein amerikanischer Theologe, hat sich mit der Botschaft in die Hütte beschäftigt und hat ein Buch geschrieben, Gott und die Hütte, was ist dran am Gottesbild des Weltbestsellers? Ich finde dieses Buch sehr, sehr ansprechend, weil er tatsächlich die Themen aufgreift. Zum Beispiel in einem Kapitel heißt es, ist Gott wirklich eine dreiköpfige Familie, wie uns das hier beschrieben wird? Ist Jesus tatsächlich kein Christ gewesen? All diese Fragen werden beantwortet. Er selber sagt, ich glaube, die Hütte ist mehr als ein Roman, der christliche Glaubensinhalte aufgreift. Wir haben ja immer wieder gesagt, es ist ein Roman. Und er sagt, es ist eine wahre Geschichte. Mit wahr meine ich dabei nicht die Handlung an sich. Ich meine die Übertragbarkeit auf unser aller Leben. Dass dieses Buch das leisten kann, haben wir, glaube ich, heute bei Kalando gezeigt. Was ich sehr schön und sehr spannend finde, ist, dass man am Ende dieses Buches Fragen hat, die man tatsächlich eben jetzt im Hauskreis beantworten könnte, die einem helfen, auch helfen zu sagen, da möchte ich William Paul Young ganz bewusst widersprechen, weil, oder da findet er meine ganze Zustimmung. Und von daher kann die Hütte tatsächlich ganz schön viel ausrichten für Christen, genauso wie für Nicht-Christen, oder sollten wir an der Stelle vielleicht sagen, noch Nicht-Christen, die jetzt noch esoterische Bücher lesen und dabei vielleicht Gott entdecken. William Paul Young, Die Hütte, ein Wochenende mit Gott, erschienen bei Allegria, war heute Thema bei Kalando. Wenn Sie weitere Informationen zur Hütte möchten, empfehle ich Ihnen noch eine Homepage, eine Internetseite, www.wochenende-mit-gott.de. Das ist eine Seite von ERF Medien und dem Medienmagazin Pro. Die haben wir gemeinsam gestartet. Klicken Sie sich rein, diskutieren Sie mit. Dort kann man eifrig seine Meinung loswerden zur Hütte. Und wenn Sie die Hütte bestellen möchten, können Sie das natürlich tun beim ERF Service Center unter der Telefonnummer 0180 516 17 18. 0180 516 17 18. Ein Anruf kostet Sie 14 Cent pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Mobil können die Preise abweichen. Und für das Buch, wenn Sie es denn bestellen, müssten Sie 16,90 Euro loswerden. So viele Informationen zum Schluss. Die Hütte.
Danke, wir, Harry.
Würden es wieder lesen, oder?
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Vielen Dank an Katrin Faludi, Simone Wagner und Andreas Odrich. Ich bin und bleibe Ihr Harry Weiß. Machen Sie es gut und seien Sie Gott befohlen und begegnen Sie ihm in einer Hütte oder anderswo. Tschüss.